Okay. Ich glaube, es gibt halt mehr Christen als jemals zuvor, die gegen Juden sind. Das ist eigentlich, ich kann zwar nicht verstehen, wie das kommt, aber das ist so. Und weil sie halt sagen, dass die Juden halt Jesus gekreuzigt haben. So und getötet haben. So und ja, das vielleicht doch alles ein bisschen anders gewesen wäre, wenn sie es angenommen haben. Es ist echt cool, dass wir die Bibel haben, weil die Bibel sagt uns, wie es wirklich ist. Und genau das werden wir heute sehen. Hatte Jesus wirklich keine Wahl? Ich meine, ich glaube, wir kennen alle die Antwort, aber es ist einfach auch cool, mal nachzulesen und dann auch zu gucken, okay, wo steht das so in Gottes Wort? Und ist das nicht nur das, was mein Pastor mal gesagt hat irgendwann oder was ich in der Predigt gehört habe, sondern es ist auch das, was Gott meint und Gott sagt. So. Und wir haben echt einen krassen Herrn. So. Also lasst uns mal lesen. Johannes 12, Vers 23. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Jesus ist die Erstgeburt, ne? Die neue Schöpfung, der neue Adam, wie es im, ich glaube, im Hebräer steht. So, es gibt einen alten Adam und es gibt einen neuen Adam. So, und der neue Adam ist in Jesus geboren und ist in uns, ja, vervielfältigt, in uns Christen. So, und Jesus ist dieses Brot, dieses Weizenkorn. Und er sagt hier, hey, wenn ich nicht sterbe, so dann, wenn ich nicht sterbe, dann bleibe ich allein. So, und dann wird es keinen anderen neuen Adam geben und dann werdet ihr keine Hoffnung und keine Errettung haben. So, weil ihr sollt Frucht bringen. So, und ihr sollt lebendig werden. Ne? Das Bild hier von dem Weizenkorn, das eigentlich tot ist, aber Leben hervorbringt. So. Und so soll es bei uns sein. Der Heilige Geist soll uns füllen und wir sollen in uns laben. So, wir sollen uns satt trinken an ihm, so weil wir dann lebendig sind und lebendig bleiben und weil es auch mit Gott lebendig wird. So, wenn man sich irgendwie durch Umstände, durch Gefühle oder Situationen im Leben so entfernt vom Heiligen Geist, so dann merkt man, wie man langsam abstumpft und trockener wird. Ne? So, und wie es langsam immer weniger lebendig wird zwischen Gott und einem, so, ob in Gottesdiensten oder privat. So. Wir haben was bekommen, was uns bewässert. Wir brauchen dieses Wasser, so, um nicht zu vertrocknen. Also Jesus ist hier, sitzt vor seinen Jüngern und sagt, die Stunde ist jetzt da. Es ist jetzt soweit. Und wie letztes Mal gesagt, wir befinden uns in der letzten Woche von Jesus, seinem Leben als Menschen hier auf der Erde. So. Vielleicht, was noch wichtig ist, bis jetzt haben wir immer gelesen, Jesus ist immer wieder aus Jerusalem, wenn er gemerkt hat, oh, jetzt wollen sie mich wieder töten, ist er immer wieder abgehauen, hat sich versteckt, ne, steht da. So, weil er gesagt hat, meine Stunde ist noch nicht da. Und die wollten ihn mehrmals umbringen, so, aber irgendwie waren ihnen Hände gebunden, die haben es einfach nicht hingekriegt. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ja, es ist noch nicht so weit. So, ich habe einen bestimmten Zeitpunkt, an dem muss ich gehen. Der ist nicht jetzt, also kann mir niemand was anhaben. Selbst wenn sie noch so viele Steine in der Hand halten. So, das geht nicht. Aber jetzt ist Jesus auf dem Rückweg zu Jerusalem. Weißt du, letzte Woche ist er noch, wo er auf seinem Esel saß und in Jerusalem einmarschiert ist, der König, der in Frieden kommt. So, und wir werden heute sehen, dass Jesus eigentlich zum Kreuz rennt. So, dass Jesus an einem bestimmten Punkt ist, wo er einfach sagt, so, mein Weg jetzt ist das Kreuz, mein Weg jetzt ist mein Tod. So. Und er lebt das und er erzählt das seinen Jüngern total bewusst. So, und das hier ist jetzt die letzte Zeit, die ich mit euch habe. So, und ich gehe gerade meinen letzten Weg. Ich gehe gerade zu meinem Grab. Und das ist schon krass. So, und also, es muss auch für Jesus eine ziemlich harte Woche gewesen sein. So, lesen wir weiter, Vers 25. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bewahren. Und das ist ein Ansporn für mich, weil ich diene Gott mit meinem Leben, so ein, ich frag nach ihm, so ein, ich suche seine Wege und ich bin hier nur nicht wegen mir. So, wenn es nach mir geht, dann hätte ich irgendwo einen Bauernhof und ein paar Schafe und ein paar Kühe und was weiß ich, ne? So ein, und wäre glücklich mit meiner Familie. So ein, aber es geht nicht nach mir und ich werde wahrscheinlich niemals meinen Bauernhof kriegen. So ein, sondern ich werde in einer Stadt leben und mit Menschen, so vor denen ich Angst habe, ins Gespräch kommen müssen. Und mit Menschen, die viel zu kompliziert sind, immer wieder hingehen und versuchen, irgendwie durch diesen Wirrwarr der Gefühle so einen geraden Weg zu kriegen. So, und ich bin nicht begabt, so mit Menschen irgendwie zusammen zu sein. So, weil ich immer ins Fettnäpfchen trete. War schon immer so, wird immer so sein. Aber Gott hat halt einen Plan für mich, der mich dazu zwingt, immer gebrochen durchs Leben zu gehen. So, und auf der einen Seite finde ich es toll, so benutzt zu werden und hier zu sein und zu sehen, wie was aufbaut, und zum anderen hasse ich es. Weil es nicht mich entspricht, nicht meinem Fleisch, nicht meiner Denkweise, nicht dem, was ich am liebsten will. So, jeder Tag ist ein Kampf hier. Manchmal ist es besser, manchmal schwerer. So, aber ich persönlich hätte mir ein anderes Leben ausgesucht. Und es ist, wenn man Jesus nachfolgt, und ich glaube, wir wissen das alle, ein Leben, was echt hart ist, zum Teil. So, weil man sich selbst opfert und seine Träume und Visionen und seine Wünsche. Aber im Endeffekt erlebst du Gott lebendiger, als es je könntest, wenn du dein eigenes Leben führen würdest. So. Du siehst Wunder, du siehst Segen, du bist ein Segen. Du merkst, dass du Licht bist, du merkst, dass du veränderst. So, du merkst, dass du wirst bestärkt im Glauben und in der Hoffnung, so in der Zuversicht. Du bekommst Gaben, du darfst sie einsetzen und darfst Gott einfach erleben, seiner Fülle hier schon ganz lebendig. So, wenn du dein Leben auch für dich selber lebst und arbeitest, um Geld zu verdienen, so, damit du dir Dinge leisten kannst, die du dir wünschst, so, dann wirst du Gott nicht so intensiv erleben. Und das ist ganz klar, weil es sich nur um dich dreht. Deine kleine Welt, ne? So, und alles ist darauf ausgerichtet, dass du im Endeffekt halt die Ehre kriegst, weil du dir die Ehre gibst, weil du für dich selbst sorgst und deinen Wünschen nachgehst und deinen Träumen. Jesus hat aber gesagt, wer mir nachfolgen will, der soll nicht rückwärts gucken. Wer mir wirklich nachfolgen will, der soll nach vorne gehen. Und da ist selbst die Familie nicht wichtig. Sondern denkt an den einen Jünger, der da zu Jesus kam und gesagt hat, ich will dir nachfolgen in allem, was ich tue. Lass mich nur zurückgehen, weil da ist eine Beerdigung. So, und ist logisch. Und bei einer Beerdigung, wenn man da nicht auftaucht, ist die Familie sauer und versteht das nicht, ne? So, ist was Persönliches. Die Menschen sind verletzt. So, Jesus hat aber gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben und komm du jetzt und folge mir nach. So, Vers 26. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, das soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Und das ist echt cool, weil wenn wir unser Leben in Jesus reinstecken, wenn wir ihm folgen, wenn wir sagen, Jesus, du bist mein Weg und ich vertraue dir und ich bin nicht mehr mein Herr, sondern du bist mein Herr und ich bin dein Sklave. Ich folge dir egal wohin. So, dann wird das bedeuten, dass du dich kleiner machen musst und demütigen musst über viel mehr Menschen, so als es in deinem privaten Leben tun würdest von dir aus. So. Aber er sagt, wer kleiner wird unter euch, der wird größer werden. So. Und dem Menschen fällt schwer, irgendwas zu tun oder zu leben, ohne Ehre dafür zu bekommen von anderen Menschen. Ich weiß nur, ich habe in Vollzeit in einer Gemeinde gedient und da kam jemand zu mir und hat mir gesagt, du bist ein Penner. So. Und das war ein Christ, der an Jesus geglaubt hat. Aber ich bin halt asozial in seinen Augen, weil ich halt den Willen von Jesus tue. So, weil ich gesagt habe, okay, dann diene ich dir Vollzeit in deiner Gemeinde, wenn du das willst. Und okay, dann gehe ich nicht arbeiten, sondern vertraue dir, dass das Geld da ist. Für ihn war das nichts. Ich habe das oft gemerkt, so, dass ich mein Leben opfere für die Gemeinde und absolut keine Ehre bekomme dafür, was ich tue. So, und das war das Erste, was ich lernen musste. So, auch es ist cool zu wissen, Gott behält das alles. So, und selbst wenn du der größte Loser für die Menschheit bist, so, für Gott, so, er stellt dich auf eine höhere Stufe, auf ein Podest, wo man dich sieht später. So, er hat gesagt, so, deine Schätze und dein Ruhm ist für die Ewigkeit bestimmt. So, gucke auf mich und vertraue darauf, dass du mehr haben wirst in der Ewigkeit. So, sei damit zufrieden. So, und es ist schon nicht leicht. So, weil wenn ich hier gehe und jemand sagt zu mir, ich halte hier einen Kindergottesdienst, so, dann ist meine Ehre verletzt. So, auf der anderen Seite weiß ich, ich kann nicht anders reden und ich kann nicht anders auslegen und ich kann nicht anders sein jetzt gerade, weil ich so bin. So, und so verstehe. So, und ich tue es zu Gottes Ehre und ich weiß, dass er mich ehrt und dass ich richtig bin in allem, was ich tue. Also pass auf, dass du mich, ja, nicht die Menschen höher achtest als dich selbst. So, Vers 27. Ist meine Seele erschüttert? Achso, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und die ist erschüttert, so, weil er halt jetzt zum Kreuz geht, weil er seinen Tod vor Augen sieht, weil er sieht, er muss gleich den schlimmsten Weg gehen, den er bis jetzt gehen musste. So, da geht es nicht mehr nur um angespuckt und verpönt zu werden oder hey, du hast doch einen Dämon, sondern da geht es um Schlachten und um, ja, um, wie man nennt man das, diese Keller damals, Foltern. So, weißt du, es ist nicht nur ein Schlachtschaf für die Welt, sondern das ist ein Schaf, das sogar so gehasst wurde, dass es gefoltert wurde bis zum Letzten. So bis zur Unkenntlichkeit. So, Jesus wusste das. Aber Jesus geht. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Ich glaube, das hier ist, also wie ich das verstehe, nicht richtig übersetzt, dieses Fragezeichen und dieses Ausrufezeichen, beziehungsweise das Ausrufezeichen. Im Griechischen, auch im Hebräischen, gibt es keine Ausrufezeichen, Punkte, Kommas oder sowas. So, das steht alle Wort für Wort, ein ganzer Text, ohne Kapitel, ohne irgendwas. So, und irgendwas muss man hier machen. Und ich glaube, Jesus sagt hier, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Und wenn ich sehe, wie Jesus hier geht und was er nachher noch sagt, weißt du, Jesus wusste, worauf er sich einlässt und er geht zielstrebig drauf zu. So. Und er ist nicht da, um seinen Willen zu tun, sondern dem vom Vater. Aber es ist jetzt auch nicht sehr wichtig, wie man es auslegt. So, Vers 28. Vater, verherrliche deinen Namen. Und da kam meine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn wiederum verherrlichen. Die Menschen nun, die dabei standen und die es hörten, die sagten, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Es ist das zweite Mal, dass der Vater redet in Jesus Leben und Wirken. Einmal bei der Taufe und einmal hier kurz vor dem Tod. So, und wir können, werden Gottes Stimme auch hören, wenn wir ausgerichtet sind, Vater, verherrliche deinen Namen durch mich. Jedes Mal, wenn ich das gebetet habe, hat es getan. Und das ist auch Gottes Wille und er will sich verherrlichen, deswegen sind wir hier. Wir sind seine Werkzeuge, um ihn zu repräsentieren. So, und das ist alles, warum wir da sind. Wir sind hier noch und nicht schon entrückt, weil wir seinen Willen tun sollen, weil er noch was vorhat mit der Welt, weil es Gnadenzeit ist, sondern weil wir eine Aufgabe bekommen haben. Wir sollen das Licht und das Salz sein. So, wir sollen die Welt verändern. Und wir haben die Macht dazu bekommen. Mein Leben danach ausgerufen ist so ein verherrliche dich durch mich. So, dann stehen Gott alle Wege offen, um das tun zu können. Erweckung fängt bei einem persönlich an, nicht bei der Masse. So, und Erweckung fing bei denen an, die gebrochen vor Gott knieten und gesagt haben, verherrliche dich durch mich. So, und das hat Gott gereicht, um eine Masse zu erreichen. So. Gott bestätigst. Und die Menschen verstehen Gottes Stimme nicht. Und das ist doch klar, weil sie Gott, den Vater, noch nicht kennen. Vers 30, 31. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Jesus steht da, es ist noch nicht passiert, es ist noch alles beim Alten, und doch für Jesus steht schon fest, als ob es geschehen ist. So, ich gehe jetzt zum Kreuz und dann ist endlich bezahlt und Satan ist gerichtet. Und selbst wenn Satan heute noch wütet, so ist er schon gerichtet. So wie wir schon freigesprochen schon im Himmel sitzen und Gott preisen. Genauso steht es für Gott schon fest, Satan, du hast keine Chance mehr. Du bist gerichtet und du bist verurteilt und du wirst ins Gefängnis kommen. In dein privates Gefängnis. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, also am Kreuz hängen, dann werden alle zu mir ziehen. Das sagt er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Also für Jesus kam absolut gar nichts überraschend. Er reitet in Jerusalem ein, alle preisen ihn, Hosanna, unser König, er kommt, der Messias, der verheißen wurde. Und Jesus reitet rein und sagt, ja, noch ein paar Tage und ihr werdet alle schreien, kreuzige ihn. So. Vers 34, die Menge antwortete ihm, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden? Wer ist dieser Sohn des Menschen? Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit auch euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer an dieser Finsternis wandelt, der weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Und dies redete Jesus, und er ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Und ich meine, ich kann es verstehen, die Ältesten damals und die Schriftgelehrten haben halt ausgelegt, die Juden damals, wenn der Tag kommt, wo der Messias kommt, dann wird er seine Herrschaft weltweit verbreiten, das Judentum wird weltweit verbreitet werden, so, und alle Heiden werden vernichtet. So, also uns gehört dann die ganze Welt. So, und deswegen preisen sie ihn auch so, jetzt kommt er endlich, der König. Und Jesus sagt zu ihnen, ja, aber ich werde wieder gehen, ich werde jetzt sterben, ich werde jetzt gekreuzigt. So, und ich werde wieder kommen. So, und ich bin das Licht. Und ihr steht im Dunkeln und hört nur die Reden der Dunklen. So. Bleibt bei mir, folgt mir nach. So. Aber da war keiner, der glaubte. So, werden wir gleich noch sehen. Und das ist krass, weil wenn du überlegst, wie viele Wunder und Zeichen Jesus hier getan hat. Er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Kranke geheilt, er hat Tote zum Leben erweckt. So ein... Er hat Worte genommen, die wir Menschen niemals nehmen könnten, die eigentlich direkt ins Herz gehen müssen. Bessere Worte kann man nicht machen. So, bessere Predigten kannst du nicht halten. Persönlicher kann man nicht sein. So, weil er hat die Herzen gekannt. So, und doch, geglaubt haben im Endeffekt, so 150 Mann waren bei Pfingsten da, oder 120 bis 150. Ich weiß nicht, ob Zahl vergessen, sagen wir 120. So, und im 1. Korinther steht, 500 Leuten hat er sich offenbart, nachdem er 3 Tage aus dem Grab aufgestanden ist. So, und hat sie gelehrt. So, also sagen wir maximal 620, 650 Menschen, die geglaubt haben und ihm nachgefolgt sind dann. So, was denn, und ich meine, durch Wunder und durch Worte allein so kannst du die Welt nicht bekehren. Durch Rieseneinsätze, so selbst wenn sie noch so toll sind, so durch die Welt kannst du nicht die Welt bekehren. So, es muss was anderes passieren, was nur der Heilige Geist wirken kann. Und da sind wir machtlos. Egal, ob wir die schönste Pantomime hinlegen oder ein tolles Konzert oder sonst was, es irgendwie schaffen, die Menschen zu fesseln, sodass sie uns zuhören. So. Weißt du, ob wir den Gottesdienst so gestalten, dass man nur unterhalten ist und dass einem nicht langweilig wird von Gottes Wort. Sondern wir werden es nicht schaffen, die Welt dadurch zu erreichen. Jesus hat es nicht geschafft. So, seine Bilanz, wenn ich sehe hier von seinen Wirken, war echt nicht atemberaubend. Also statistisch gesehen, ja, war eher ein Loser, so als Evangelist. So, aber was, es geht um was anderes. So, wir sind nur da, um Zeugnis zu sein für Gott. Und Gott kennt die richtigen Menschen, er wird sie ziehen zu uns. Und sie werden ins Licht kommen. Und sie werden im Licht bleiben wollen, von sich aus. So, und ich habe es oft erlebt, dass Menschen halt so überredet werden. So, sind durch Worte oder durch Taten oder durch Programme irgendwie Emotionen hervorgerufen werden, so dass sie sofort bereit sind, alles zu tun, was du sagst. So, und dann kommt sofort die Hand, okay, los, lass jetzt beten, so damit Jesus, gib Jesus dein Leben, komm, Übernahmegebet. Und dann siehst du sie eine Woche und dann 2 Wochen und dann siehst du sie nie wieder. So, weil irgendwann sind die Emotionen weg. Und wenn die Emotionen weg sind, dann kommt das, was man wirklich denkt und fühlt. Sondern merken sie, ja, eigentlich will ich gar nicht mit Jesus. So, vertraue auf Gott und sei froh mit den kleinen Sachen, weil im Endeffekt sind sie riesig. Guck dir an, was Jesus schon getan hat, wie viele Menschen schon errettet sind im Laufe der Zeit. So, einer nach dem anderen. So klein viel macht auch Mist, hat mir ein paar Mal gesagt und das stimmt. Vers 37. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, da glaubten sie nicht an ihn. Damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde, das er gesprochen hat: Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen: Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Aber wenn du die Bibel liest und im Kontext bleibst, dann siehst du, dass Gott jedem Menschen die Wahl gibt, sich zu entscheiden. So, und dass jeder Mensch auch die Wahl hat. Also das beste Beispiel ist vielleicht so Pharao. Pharao hatte 6 Chancen, umzukehren. 6 Chancen auf Gott zu hören. 6 Chancen, um zu sagen, okay, du bist Gott, nicht ich. Ich lasse dein Volk ziehen, weil du es willst. Aber Pharao hat sein Herz selber verhärtet. 6-mal. Und so ist es auch bei uns. Irgendwann kommt der Punkt, wenn wir unsere Herzen verhärten, bei irgendeiner Sache, die Gott anspricht, ja, dass Gott es akzeptiert und es. Und dann bist du verhärtet und bleibst es. So, und es ist halt unsere Entscheidung. So, und ob wir, wie weit und wie tief wir mit Jesus gehen wollen und ob überhaupt. So, und niemand kann im Endeffekt sagen, du bist schuld, Gott. So, und ich weiß nicht, wie oft er zu mir gekommen ist, bevor ich mich für ihn entschieden habe, aber es waren schon ein paar Male. So, und ich bin froh, dass er Gnade hatte und noch gewartet hat. Vers 43, denn die Ehre der Menschen, achso, nee, Vers 42. Aber obwohl Gott die Herzen verhärtet hat und keiner geglaubt hat, waren da welche, die doch irgendwie geglaubt haben, dass Jesus der Messias ist. Aber wie wir letztes Mal gehört haben, Glaube ist nicht gleich Glaube, ne? So, und Glaube, wenn du wirklich glaubst, bedeutet, dass das Realität ist für dich. Doch glaubten sogar die Obersten viele an ihn, sogar von den Obersten viel an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Und Gott hat gesagt, er prüft unseren Glauben. Und ich glaube, so in dieser Zeit der Prüfung, da werden wir auch sehen, so was wir für Menschen haben und wie wir wirklich aussehen, wie wir wirklich zu Gott stehen. Und ihnen war es wichtiger, in der Partei zu sein, und einen Namen zu haben und was zu repräsentieren, und Macht zu haben und Ruhm zu haben. Und die waren sehr angesehen, die Obersten, wenn sie durch die Straßen gingen. Als jemand zu werden, der seine Festtagskleider ablegt und Lumpengewand anzieht, so wo alle sagen, hey, du bist ein Penner. du lebst auf der Straße, so, oder du, guck dich mal an, hast du, pass auf, dass du nicht zur Ehre der Menschen lebst, sondern pass auf, dass du zur Ehre Gottes lebst. Und so wie Jesus zu den Obersten hier kam und ihnen das gezeigt hat mehrmals, so kommt er zu uns und zeigt uns das mehrmals. Und das ist wichtig. Pass auf, was der Sinn des Lebens für dich ist. Vers 44. Jesus aber rief und sprach: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Das zu dem Thema: Ist es schlimm, wenn ich zu Jesus Christus bete und nicht im Namen des Vaters? Wer zu Jesus betet, betet zum Vater. Wer Jesus preist, preist den Vater. Von daher erst die Verbindung zum Vater. Wir haben noch keinen wirklichen Zugang. Der einzige Zugang, den wir zum Vater haben, ist er. Irgendwann werden wir den Vater sehen und persönlich vor ihm stehen. Jetzt gerade ist es so, wenn du Gott ehrst, so dann ehre Jesus. Und achte und lese und forsche in der Schrift nach ihm. Super wichtig. Ist aber auch nicht schlimm, wenn man zum Vater betet. Ich glaube, es kommt auch richtig an. Und wer mich sieht, der sieht nicht den, der mich gesandt hat. Der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Ich liebe meinen Herrn und ich folge ihm nach. Aber manchmal bin ich in Zeiten, wo ich durch Gefühle oder Situationen oder durch Sünde mir irgendwie so vorkomme, als ob ich in der Finsternis lebe, weil ich weiß, was Realität ist und ich weiß, was die Wahrheit ist und ich weiß, dass ich nicht traurig sein muss. Ich weiß, dass er das in seiner Hand hat. Und trotzdem, obwohl ich es weiß und obwohl ich es glaube, schaffe ich es nicht, mich so zu fühlen, als ob ich im Licht stehe und mir wirklich keine Sorgen mache. Manchmal ist es ein Kampf. Aber eigentlich müsste es das nicht sein. Jesus sagt hier: Schaff's, dein Herz und deine Augen auf mich zu bringen, und dann bist du im Licht. Und ich werde die Finsternis, die vertreibt, die geht automatisch weg. Also wenn dich die Gefühle übermannen, dann versuch irgendwie zu ihm zu kommen. Im Endeffekt war es doch immer so, dass ich immer wieder zu ihm kam und erhellt wurde. Manchmal ist es echt schwer. Manchmal ist es richtig schwer. Vers 47. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht glaubt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Gnade. Und ich glaube, für uns sollte das genauso gelten, dass wenn wir in der Welt uns bewegen und Menschen sehen, die Jesus nicht annehmen wollen, dass wir damit vollkommen okay sind und sie trotzdem lieben können und sie akzeptieren, so wie sie sind. Wenn jemand Jesus nicht wirklich nachfolgt, so dass wir sie trotzdem lieben und akzeptieren können, so wie sie sind. Ich glaube, die Gemeinde hat kein Recht, laut Jesus eine andere Gemeinde zu richten. So ein Christ hat kein Recht, einen anderen Christen zu richten. Oder verbessern zu wollen, oder lenken zu wollen, oder zu sagen zu wollen, das ist meine Doktrin und die musst du annehmen. Das, was in den Gemeinden heutzutage passiert, diese ganze Kämpferei und Streiterei, ist ein Sauerteig. Jesus hat gesagt: Ich bin nicht da, ich lass ihn. Weil jeder hat sich selbst zu verantworten. Und wieso mischt ihr euch da ein? Es ist eine Sache zwischen mir und dieser Person. Zwischen mir und dieser Gemeinde. Schaut ihr auf mich und geht ihr meinen Weg, so wie ihr das denkt. Und den Rest lasst meine Sorge sein. Ist mein Kampf. Und Jesus ist auch nicht gekommen, um die Welt zu richten. Viele haben so das Bild von Jesus, dass er sie richtet, ihr Leben lang. Und wenn sie Buße tun, dann geißeln sie sich. Es gibt viele, viele Sekten, Abspaltung von der Kirche, zum Beispiel katholischen Kirche, die kennt ihr vielleicht hier, so ein Geißelband, ich weiß nicht genau, wie es heißt, das ist wie so ein Maschendrahtzaun, ne? Und der kriegt sich in Fleisch rein, den haben sie den ganzen Tag, und wenn es bewegst, tut halt tierisch weh. oder die sich peitschen, so um Buße zu tun von ihren Sünden und von ihrem Fleisch. Es gibt doch in Freikirchen viele Christen, die wenn sie hochgucken und sich Gottes Gesicht vorstellen, wie er auf sie runterschaut, die keinen lächelnden und zufriedenen Gott sehen, sondern eher einen Gott, der zornig guckt. So immer das Gefühl, ja, das war doch jetzt wieder absolut nicht mein Wille, oder? So, was hast du da schon wieder gemacht? So, oh Gott hat uns gerettet. Und wenn der Vater auf uns sieht, dann sieht er Jesus. Gott ist am Lächeln, am Strahlen und am Singen, wenn er uns sieht. Die Engel haben einen Lobpreis gebracht bei unserer Rettung, sagt die Bibel. So, wenn Gott auf uns guckt, dann voller Freude und Barmherzigkeit. Und wenn Gott uns züchtigt, ich habe es nie erlebt, dass Gott irgendwie mich körperlich dolle gezüchtigt hat. So, und Gottes Züchtigungen sind ganz anders irgendwie. So, wenn ich merke, ich gehe einen falschen Weg und Gott muss mich zurückbringen, weil ansonsten bin ich verloren. So, und oder es passiert was, wo andere mit reingerissen werden. Oder irgendwas anderes. Gottes Züchtigung ist wie eine warme Umarmung. So, ich glaube, die schlimmste Züchtigung, die er bei mir anwendet, ist, wenn er mal nicht redet. So, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ihn verloren. Wenn ich ausschreie, nimm deinen Geist nicht von mir, ich bitte dich, so red zu mir. So, ich glaube, das ist die schlimmste Züchtigung, die ich mir vorstellen kann. So, sein Schweigen. So, und das ist ein Gott der Gnade und der Liebe, und das wird er bleiben. Wir sind schon gerichtet, wir sind schon freigesprochen. Für uns zählt das nicht mehr. Wir sind freigesprochen bis in alle Ewigkeit. Das Gericht fällt auf uns nicht mehr zu. Jesus ist dorthin gegangen, Satan ist verurteilt und die Menschen sind verurteilt oder freigesprochen. Für Gott steht schon alles fest. Und wenn Gott auf uns sieht, er baut gerade eine Wohnung für uns. Das bedeutet, er ist aktiv dabei, uns ein schönes Zuhause zu schaffen, weil er davon ausgeht, dass wir bald kommen. So, weißt du, er ist nicht da und wartet noch drauf, mal gucken, ob der es durchhält oder nicht. Sondern er baut schon, weil er glaubt und weil er weiß, wir kommen an und dann werden wir einziehen. So, Gott ist ein Vater, der ohne Worte. So, 48. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat nämlich schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Jesus hat gesagt, ich bin nicht hier, um zu richten, weil gerichtet sind die Menschen schon. Alle sind zum Tode verurteilt. Wegen der Sünde. Alle sind zum Tode verurteilt. Paulus sagt, wenn wer in Sünde lebt, der ist schon verurteilt, der ist schon gerichtet, der ist tot. Das steht schon fest. Und wir sind nur da, um den Menschen zu sagen, hey, da ist aber jemand, der für dich bezahlen will. Der will für dich Freispruch ausrufen. Geh zu dem. Der bezahlt und du bist frei. Für ewig. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und wenn du errettet bist und einen Heiligen Geist hast, dann, weißt du, wenn du ein Leben führst in Gott, dann wirst du oft Dinge sagen, die du ohne Gott nicht gesagt hättest. Für dich kommt das ganz natürlich rüber, weil es kommt in deinen Kopf und du erzählst es. Aber Gott benutzt uns. Wir sind schon seine Werkzeuge. Wir müssen nicht vorher eine Andacht machen und im Lobpreis verharren und im Gebet, und uns mental und geistlich so vorbereiten und zurüsten. Jetzt bin ich voll genug für den Heiligen Geist, jetzt kann ich im Geist reden. Sondern einzig und allein, dass wir einen Heiligen Geist haben, macht uns zum Licht in der Welt. Und wenn wir reden, dann kommt Licht raus. Wenn wir reden, dann wird's das was. Es verändert was. Selbst wenn wir es manchmal nicht fühlen oder wahrnehmen. Das muss uns bewusst sein. Dass wir haben schon Einfluss in der Welt, einfach nur, weil wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Egal wie wir uns fühlen. Selbst wenn du dich mal wegfühlst von Gott, du hast trotzdem noch einen Heiligen Geist. Wir sind versiegelt, das heißt, der geht nicht mal weg und kommt mal wieder. Sondern wir sind versiegelt, der bleibt für immer drin. Und der wird immer durch uns reden. So, Gefühle sind nicht alles. Und Glauben hat nichts mit Gefühlen zu tun. Weißt du, die Liebe gibt nicht auf. So, und die Liebe, so, die Liebe ist präsent. Ob sie nur fühlt oder nicht. Die Welt macht Liebe zu einem Gefühl und zu Leidenschaft, zu Emotionen. Aber die Liebe, was Gott als Liebe definiert, hat nichts mit Gefühlen zu tun. Aus der Liebe heraus entstehen Gefühle. Aber Liebe hat nichts mit Gefühlen zu tun. Lies mal 1. Korinther 13, so, und da steht absolut gar nichts von Gefühlen. Es ist einfach das Beharren in dem, was Gott ist. So. Und zu sagen, das ist das Leben, so ist es und so ist es gut und so will ich es führen. Egal, wie es mir geht, egal, wie ich mich fühle, egal, was kommt, egal, wie sehr mich der Mensch verletzt. So, und ich will lieben. Ich bleib beständig in Gottes Wahrheit. Und ich bleib beständig in dem, was er ist und was er mich schon gezeigt hat. So, und Liebe hält durch bis zum Schluss. So, und also pass auf, dass du dich nicht von deinen Gefühlen treiben lässt, weil Gefühle blenden wirklich. Und manchmal ist es gut, Gefühlen zu folgen, ne? Aber wenn Gefühle so stark sind, ist es wirklich das Beste, wie beim Samuel, zuerst zu Gott zu gehen und zu sagen, kommt das von dir? Ist das dein Wille? Ist das dein Plan? Was soll ich tun? Ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Das ist mein Gebet, dass ich nicht aus mir rede, sondern dass ich aus ihm rede. So, und um was zu haben, was ich sagen kann, so muss ich Zeit mit ihm verbringen. So, ohne das habe ich nichts zu sagen. Weil wenn du was redest, was jemand anderes dir sagt, was du reden sollst, dann musst du erst gehört haben, was du reden sollst. So, wenn du ein Leben ohne Gott führst, so, oder nur im Notfall zu ihm gehst, so, wenn es dir mit dir irgendwas persönlich zu tun hat, so, dann wird es reichen, um bis zum Ende zu kommen. So, aber es wird nicht reichen, dass du irgendjemandem was geben kannst. So, du brauchst Zeit mit Gott, um zu hören. Und es wird dich bereichern, aber es wird auch andere bereichern. So, und es ist nicht leicht. Paulus hat gesagt, mein Leben ist ein Trankopfer, das ich ausgieße über Jesus sein Opfer. Ein Trankopfer war eine Zugabe zum eigentlichen Opfer. So. Und wir sind diese Trankopfer. Wir sind ein zusätzliches Opfer in unserem Leben. Und es ist schwer. Und es ist leicht zu reden und es ist leicht zu predigen. So, ein stirb dich selbst und folg mir nach und nimm dein Kreuz auf dich. So, ein verleugne alles, was du bist und willst und tust. Aber ich glaube, Gott reicht schon die Hingabe und einfach das Verlangen danach. So, ja, lass uns beten. Es ist deine Arbeit, es ist dein Wille. Es ist alles deins, Herr. Ich will es zu deinen Füßen legen. Ich will dir vertrauen. Ich will mich dir hingeben. Und also, wir wollen das, Herr. Ich will es nicht so wie der Sau in meine Hände nehmen. So, irgendwas tun, weil ich denke, ich kann was retten und verändern. So, ich will auf dich warten und dir vertrauen. Und ich bitte dich, dass du uns deinen Willen offenbarst, dass wir wissen, wo wir hingehen sollen, dass wir wissen, wo du bist. So, bitte offenbar, was in unserem Herzen ist, ja. Danke dir. Amen.